Gott straft sofort. Hört man eigentlich relativ häufig. Ich meine, es ist nur ein Spruch. Ich weiß gar nicht, ob die, die das sagen, auch glauben, was sie da sagen. Und doch ist da natürlich einiges über Gott ausgesagt. So die Annahme, Gott als gleichgültiger Polizist. Ich will auch die Polizisten nicht, also in diesem Kontext Polizei zu erwähnen, macht eigentlich die Polizei schlecht. Die sind nämlich gar nicht gleichgültig, sondern ein gleichgültiger Polizist, der da steht und nur darauf wartet, bis er den nächsten Bußzettel verteilen kann. Ich bin so froh, dass die Bibel uns ein anderes Bild von Gott zeigt. Gott ist wirklich ganz, ganz anders. Gott straft sofort. Das ist Blödsinn. Es ist falsch. Das Gegenteil ist wahr. Wenn schon so ein Spruch, den man ab und zu fallen lassen will, müsste man sagen, Gott segnet konstant. Gott segnet konstant. Und das ist das Thema heute Morgen. Der Segen Gottes in unserem Leben. Und ich weiß, das Bild passt jetzt nicht so zu den Schneebildern, die wir vorher gesehen haben. Aber wir lesen heute miteinander Psalm 1. Und da ist ein Baum, dessen Blätter nie welken. Und da habe ich kein Winterbild gefunden. Da müsste man wahrscheinlich in ein anderes Land, um diese immergrünen Bäume zu finden. Deshalb noch einmal kurz zurück in den Sommer. Lest mit mir Psalm 1. Es wird eines deutlich. Gott wünscht sich für dich ein Leben, das gelingt. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt, sondern voller Freude den Willen des Herrn tut und über sein Gesetz nachdenkt Tag und Nacht. Denn der ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht. Sie finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Diese Zusage, diesem Bibelwort, in diesem Gotteswort, ist mir so wertvoll. Gott wacht über unserem Leben. Und die Bibel zeigt uns an vielen Orten, dass Gott uns ganz genau kennt. Er weiß, was wir erleben. Er weiß, was wir tun. Er weiß, wo wir herausgefordert sind. Und die Bibel sagt doch so schön, und er hält seine Hand über mir. Und er hält seine Hand rings um mir. Er wacht, und zwar nicht, um keinen Fehler zu verpassen, den ich tue, sondern er wacht, um uns beizustehen. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Ich lese es gerne noch einmal, ich kann mich nicht satt lesen. Gottes Ziel für dein Leben ist, du sollst sein wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt und Blätter, die nicht welken, und alles, was du tust, soll gelingen. Schau dir diesen Baum an. Das ist ein starkes Bild. Ein Bild für Wurzeln, die irgendwie Halt im Leben verleihen. Das Bild mit der Frucht, das Jahr für Jahr reiche Frucht, Lebenskraft. Und so gewaltig ist der Zuspruch Gottes, dass er sagt, alles, was er tut, gelingt. Und ich meine, das ist keine Einladung, an der Börse zu spekulieren und sich dann auf diesen Vers zu beziehen. Vielleicht bist du auch schon mal in eine Parklücke gefahren, hast gemerkt, nicht gelungen, Mist. Das ist nicht gemeint, sondern das Leben aus einer gewissen Distanz betrachtet, zeigt dieses Bild. Und das trotz Rückschlägen. Und das trotz Schwerem, das wir erleben. Man kann sagen, ein gelungenes Leben. Ein Leben, das das Ziel erfüllt. Und so vielleicht zu den Jungen gesprochen, die noch nicht alt genug sind, um auf ein Leben zurückzublicken. Zu früh, um ein Fazit zu ziehen. Ist es nicht wunderschön, diese Perspektive im Leben zu haben? Mein Leben wird gelingen. Wir wollen dankbar sein. Wir wollen nie vergessen, dankbar zu sein, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ein Ziel für dein und mein Leben hat. Gelingendes Leben. Denn der Psalm verschweigt nicht, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Hier ist die Rede von glücklichen Menschen, deren Leben so aussieht, und von Menschen, deren Leben zu Brüche geht. Menschen, da steht bei mir, sie sind wie Spreu, das der Wind verweht. Ich meine schon, das Spreu ist ja eigentlich ein Bild, da ist das, die Frucht ja schon draußen, es ist nur die Hülle. Und vom Wind verweht, was bleibt? Predigt von letzten Sonntag, nichts bleibt, gar rein nichts. Und nicht nur, dass ein Leben auf dieser Welt keine Spuren hinterlässt, sondern vor allem vor Gott kein Gewicht hat. Die Bibel sagt, vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht. Menschen, die auf sich selber bauen, die auf sich selber vertrauen, Menschen, die das Gefühl haben, ich kann es doch selbst. Und wiederum könnte man sagen, ja, wenn wir hinschauen, sehen wir viel Gelingendes in ihrem Leben, aber eben aus der Distanz. Den groben Zügen, was bleibt? Nichts. Glücklich der Mensch steht hier. Glücklich der Mensch, der Gott auf seiner Seite weiß. Und Glück ist hier ja nicht im Sinn von Schwein gehabt. Ich meine, alle spielen Lotto, einer gewinnt und jubelt, die anderen haben Pech. Sondern Jesus Christus ist für alle Menschen auf diese Welt gekommen. Und starb am Kreuz, trug unsere Schuld und hat die Tür geöffnet, dass jeder von uns sich an Jesus hängen kann. Dass jeder von uns das erleben kann, dass über deinem Leben gesagt wird, glücklich bist du. Glücklich bist du, weil du dich an Jesus gehängt hast, dich von ihm abhängig gemacht hast, Jesus als Erlöser angenommen hast, dein Leben Jesus anvertraut und einfach wissen darfst, es gelingt. Gott wünscht sich, dass dein Leben gelingt. Er verspricht dir seine Hilfe. Und bevor ich weitergehe, bitte, wenn du dieses Bild von Gott straft sofort irgendwo durch deine Prägung noch in dir hast, arbeite daran, dass du es los wirst. Das ist nicht dein Gott, wenn du dem Gott der Bibel vertraust. Unser Gott wünscht sich, dass dein Leben gelingt. Er verspricht dir seine Hilfe. Hast du gemerkt, das Leben, das hier beschrieben ist, gelingendes Leben, ist nicht einfach in die Zukunft gerichtet. auf die Zukunft reduziert. Dann, wenn ich dann einmal im Himmel bin, dann wird alles gut. Im Gegenteil. Die Aussagen, die in diesem Psalm stehen, beziehen sich auf das Hier und Jetzt. Du kannst es gerne nachprüfen. Der ist ein Baum und nicht wird einmal ein Baum sein. Er steht am Wasser. Und vor allem Jahr für Jahr trägt er Frucht. So war es, so ist es, so wird es bleiben. Was er tut, gelingt. Warum kann der Psalmdichter so sicher sein? Ich meine, es ist recht kühn, diese Aussage. Was macht ihn so sicher? Gibt es einen entscheidenden Faktor? Hast du das entdeckt in diesen Versen? Irgendeine Weichenstellung? Ja, das gibt's. Steht in Vers 2. Sondern volle Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Hier ist ein Mensch beschrieben, dessen Leben gelingt. Warum? Weil er freudig das tut, was Gottes Wille ist. Weil er freudig das tut, was Gottes Gesetz entspricht. Dieses Wohlergehen, dieser kühne Ausspruch über einem Leben, ohne den einzelnen Menschen überhaupt zu sehen, ist nur möglich, weil der Psalmdichter sagt, die sich im Rahmen bewegen, den Gott mit seinen Geboten und seinen Gesetzen aufgespannt hat, der hat Segen. Es gelingt. Und es steht hier nicht einfach, glücklich der Mensch, weil er zu Gott gehört, sondern es steht hier tatsächlich, weil er gerne tut, was Gott will. Und hier wird etwas ganz Entscheidendes sichtbar. Etwas, was wir manchmal vielleicht vergessen. Wir reden über das große Geschenk, das Gott uns macht in seiner Vergebung. Jesus hat uns vergeben. Er hat uns angenommen. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Das ist alles wahr. Das ist alles ganz wichtig. Nur so können wir vor Gott bestehen. Wir nennen das Rechtfertigung. Ich bin gerecht vor Gott und kann jederzeit vor Gott treten, ohne Angst zu haben, ohne mich schuldig fühlen zu müssen. Aber das ist nicht das einzige Geschenk, das Gott für dich parat hat. Bei uns zu Hause ist schon der erste Adventskalender eingetroffen. Und mittlerweile ist das ja ziemlich alt mit diesen Fensterchen, wo nur ein Bild ist, sondern da sind Geschenke dran, für jeden Tag ein Geschenk. Und so ist unser Gott. Sage nicht, dass wir es so machen müssen im Advent, also diesen Stress bräuchte ich nicht. Aber Gott ist so. Er hat nicht ein Geschenk, er hat viele Geschenke. Und das, was hier angesprochen ist, ist ebenso wertvoll. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, beschreibt doch die Bibel, dass Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben gekommen ist. Wir erleben eine Wiedergeburt. Und wir erleben etwas Überraschendes. Etwas wirklich Überraschendes. Wir erleben, dass Gott uns eine freudige Bereitschaft einpflanzt, seinen Willen zu tun. Das ist gewaltig. Das ist wunderbar. Das ist so wertvoll. Ich bin ja in Biel aufgewachsen. Und da gibt es jedes Jahr diesen 100-Kilometer-Lauf. Und das ist so eine Kindheitserinnerung von mir. Da sind wir dann den Start sehen gegangen. Alle ein bisschen nervös. 100 Kilometer, ja, das ist eine gewaltige Strecke. Und viele haben dann so ein Begleitfahrrad dabei. Also schon nur der Gedanke, 100 Kilometer auf dem Fahrrad würde mir ja reichen. Eine Begleitperson, die immer wieder Mut macht, die den Überblick behält, dass man nicht noch einen Umweg irgendwo zusätzlich läuft, der einem daran erinnert, hey, Verpflegungsposten, du müsstest eine Pause haben und so weiter. Und einfach immer wieder Mut macht. Und ich meine, viele, viele Christen gehen davon aus, so ist mein Leben als Christ. Ich renne und Gott macht mir immer wieder Mut. Ich renne und Gott erinnert mich, geh wieder mal beim Verpflegungsposten vorbei, könntest wieder mal einen Gottesdienst, das würde dir gut tun. Aber uns ist schon klar, also diese Begleitperson, so wichtig sie sein mag, es gibt noch etwas Wichtigeres, dass der Läufer selber aus seinem Innen her die Motivation, der Wille und auch die Kraft hat, hier zu rennen. Letztlich kommt es auf das drauf an. Der Velofahrer an meiner Seite kann noch so schön mir zureden. Eigentlich muss ich wollen. Und das Schöne ist jetzt, dass die Bibel uns sagt, das hat Gott in deinem Leben eingepflanzt. Eine freudige Bereitschaft, sein Gesetz zu befolgen. Glücklich der Mensch, der voller Freude den Willen des Herrn tut. Erinnerst du dich an die Veränderung, die du erlebt hast, als du dein Leben Jesus anvertraut hast? Nicht, dass sich auf einen Schlag unser Charakter verändert hätte. Dass sich auf einen Schlag unsere Gewohnheiten verändert hätten. Nein. Aber überraschend. Plötzlich ist da eine freudige Bereitschaft, das zu tun, woran Gott Freude hat. Prophet Hesekiel sagt, Gott, ich will ihnen ein anderes Herz, einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Geboten wieder achten und befolgen. Das ist ausgesprochen über dem Volk Israel. Und wir kennen diese Geschichte doch ziemlich gut. Sie hat eine Konstante. Unwille. Gott nachzufolgen. Und Gott sagt, das werde ich ändern. Und als du dein Leben Jesus anvertraut hast, ist genau das passiert. Apostel Paulus sagt von sich selbst, mein innerer Mensch hat große Freude am Gesetz Gottes. Er verschweigt nicht, dass es ihm bei der Umsetzung nicht immer so gut gelingt. Auch ihm, dem Apostel, nicht. Aber der innere Mensch, diese eingepflanzte Bereitschaft hat große Freude am Gesetz Gottes. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hat dir Gott eine freudige Bereitschaft eingepflanzt. Die Frage ist, was ist daraus geworden? Das ist die Frage, die uns heute in diesem Gottesdienst beschäftigt. Denn ob sich die wunderbaren Verheißungen eines gelingenden Lebens, eines Baumes, der grünt und Frucht trägt, ob das sich in unserem Leben entwickeln kann, hängt daran, wie sich diese freudige Bereitschaft entwickelt hat. Ich meine, ich bin kein Gärtner, aber so viel habe ich verstanden. Neben dem Setzling, den man einpflanzt, kommt es sehr wohl auch auf den Standort drauf an. Der Setzling mag noch so gut sein. 1A-Qualität von der Landi. wenn es zu schattig ist, zu trocken, der Boden zu lehmig, dann kann diese Pflanze nicht wachsen. Denkst du, dass es Rahmenbedingungen für diese freudige Bereitschaft gibt, die das Wachstum unterstützen? Und denkst du, dass es Faktoren geben könnte, die diese freudige Bereitschaft verkümmern lassen? Dass sie quasi eingeht? Ich denke, das liegt doch auf der Hand. Gott pflanzt etwas in mein Leben, eine freudige Bereitschaft, aber wie entwickelt sich diese? Schau doch mal einen Moment in dein Leben. Volle Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht. Was finde ich in mir? Auf dieser Skala, ich würde mal sagen, da drüben ist Freude, die mehr und mehr zunimmt. Und dann wird es ein bisschen neutraler, so Bereitschaft, doch, bereit, mach, was bin ich? Geht es noch ein bisschen weiter, kommt irgendeinmal eine gewisse Gleichgültigkeit, ja, wenn es gerade passt. Und irgendwo ist dann Missmut statt Freude. Weil ich empfinde, also das Gesetz Gottes mit Freude schränkt mich ja ein. Vielleicht sogar Misstrauen, weil ich gar nicht sicher bin, ob dieses Gesetz Gottes das Beste für mein Leben ist. Das ist die Bandbreite. Wo stehe ich? Wo stehst du? Ich glaube, wir spüren, dass es ein großer Segen ist, wenn wir voller Freude den Willen Gottes tun können. Es wäre ein großer Segen für unser Leben. Wie kommen wir dorthin? Könnte es sein, dass es etwas mit dieser Weichenstellung zu tun hat, die in diesem Psalm angesprochen ist? Ich lese aus Vers 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt, der sich nicht mit Spöttern abgibt, sondern voller Freude den Willen des Herrn tut. Ja, ganz sicher hat es etwas mit dieser Weichenstellung zu tun. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn ich den Rat der Gottlosen höre, Vorbild der Sünder, Spötter, da denke ich an irgendeine verrauchte Bar. Du hast vielleicht eine andere Assoziation, die dir kommt, wenn du vom Rat der Gottlosen, der Sünder und Spötter hörst. Und ich bin nicht so oft in einer verrauchten Bar. Schon nur wegen dem Rauch nicht. Und wegen der Musik auch nicht. Und es gibt noch ein paar andere Gründe. Vielleicht viele von uns sind nicht so oft dort. Und ich bin sicher, es ist auch nicht der Arbeitsplatz gemeint, wo vielleicht geflucht wird, kann sein, wo nichts heilig ist, kann sein. Aber Gott traut uns zu, in dieser Welt zu stehen. Er schickt uns sogar mit einem Auftrag dorthin. Das kann nicht gemeint sein. Was ist dann gemeint? Schau dir mal unsere Zeit an. die funktioniert doch recht anders als die Zeit, wo der Psalmdichter diese Verheißung festgehalten hat. Als der Psalmdichter lebte, da gab es eigentlich nur den persönlichen Kontakt zu Menschen. Ist uns bewusst, dass wir in einer ganz anderen Welt leben? Wir nehmen auf vielen Ebenen teil am Leben anderer Menschen. Glücklich der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt, der sich nicht mit Spötten abgibt. Plötzlich ist mir aufgefallen, ich könnte eigentlich zu Hause auf dem Sofa sitzen und mitten im Rat der Gottlosen sein, um es mal mit diesem Begriff auszudrücken, indem ich irgendeine Fernsehserie schaue, mitlache über die lustigen Sprüche von Samantha und Miranda aus Sex and the City. Ein plakatives Beispiel ist mir klar, aber ich bin nicht mitten unter ihnen und doch bin ich mitten unter ihnen. Ich höre ja, was sie reden. Ich setze mich Werten aus, wo ich eigentlich weiß, das sind keine biblischen Werte. Es werden Sehnsüchte geweckt, die mich nicht ganz unberührt lassen. Oder ich könnte sagen, wer ist heute schon im Zug unterwegs, ohne das 20 Minuten zu überfliegen und auf der Rückreise den Blick am Abend? Wer ist nicht auf Instagram oder Facebook und verfolgt die Posts von mehr oder weniger wichtigen Personen? Wir nehmen viel mehr am Leben von Menschen teil, als uns bewusst ist. Es ist nicht das Sitzen in der Bar. Auch, aber längst nicht mehr nur. Über verschiedenste Kanäle finde ich mich Werten ausgesetzt. Es werden Sehnsüchte geweckt, die nicht einfach nur abperlen. Ich habe mit den plakativen Beispielen begonnen, weil es dort einfach ist zu sehen. Aber jetzt kommt's. Ich wurde plötzlich sehr nachdenklich, als ich merkte, die Tragweite ist noch viel größer. Wenn wir Gottlose und Sünder hören, haben wir eben ein Bild vor unseren inneren Augen. Aber der Gottlose, ja, was ist der Gottlose? Das muss gar nicht ein unmoralischer Mensch sein. Gottlos bedeutet eigentlich nur, ich bin mein eigener Gott und mache, was mir gefällt. Kann das aber sehr moralisch tun. Ich muss nicht die Ehe brechen, ich muss kein Verbrecher sein, kein Drogendealer. Der Sünder ist in der Bibel der Mensch, der sagt, ich zuerst. Und jetzt kann ich zu den anderen Medienformaten. Ich bleibe mal bei diesem Bereich. Man könnte jetzt unsere ganzen Lebensbereiche durchgehen. Bleibe mal bei Medienformaten. Gibt es etwas Unverfängliches als Landliebe und Co.? Ich meine nicht, die das kennen, nicken. Gibt es nicht. Es zeigt ein liebevoll restauriertes Bauernhaus, ein freundlich aussehendes Ehepaar kommentiert, das Bauen an diesem Haus ist seit 20 Jahren unser Lebensinhalt. Voilà. Ist doch nicht unmoralisch. Aber ist ich zuerst. Und nicht, dass ihr meint, ich hätte etwas gegen Landliebe. Ich kann das Reisemagazin zitieren. Und da kommt dasselbe entgegen. Reisen ist mein Leben. Oder ich kann die Kochzeitschrift zitieren, die verkündet, Genuss ist mein Lebensinhalt. Bitte versteht mich richtig. Das ist keine Medienschelte und ich predige nicht Weltabstinenz. Aber wir müssen uns schon fragen, was wir im Laufe einer Woche alles anschauen, anhören. Ich denke, das wenigste davon ist unmoralisch. Aber wir begegnen sehr vielen Menschen, die sich selbst im Lebensmittelpunkt haben. Und das bleibt, oder trifft zu auf die Beschreibung hier. Gottlos. Ich zuerst. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele. Und weil wir nicht aus Teflon sind, wird irgendetwas in uns angeregt. Kannst du das glauben? Was wird angeregt? Das ist eine spannende Frage für die Hauszelle. Was wird angeregt? Ich würde sagen, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Träume werden angeregt. Und ist es nicht offensichtlich, dass ich bei all diesen Botschaften, ich sage nicht, dass wir das nicht lesen dürfen, keineswegs, aber dass wir ein Gegengewicht brauchen. Ein Gegengewicht, das nicht ich zuerst anregt, sondern Gott zuerst anregt. Sonst verkümmert diese Bereitschaft, die Gott in mir angelegt hat. Ich glaube, das, was Gott in meinem Leben gepflanzt hat, da haben wir eine Verantwortung, Raum freizuhalten, dass die Freude am Tun des Willen Gottes gedeihen kann. Glücklich der Mensch, der voller Freude den Willen des Herrn tut und nachdenkt über sein Gesetz Tag und Nacht. Und vielleicht können wir uns das nicht vorstellen. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Gesetz meint nicht die 10 Gebote. Ich meine, da reicht es, wenn ich einen Abend hinsitze und die auswendig lerne, nachher weiß ich sie ja. Darum geht es Gott gar nicht. Gott sichert mit Geboten unser Leben mit ein paar Leitplanken, weil er weiß, wenn wir da drüber fahren, stürzen wir ab. Aber eigentlich hat ja Jesus mit seinem Leben ein Vorbild hinterlassen, was der Plan Gottes ist, was das Gebot Gottes für uns ist. Dem wollen wir nacheifern. Die ganze Bibel ist Gottes Wort, haben wir im Bibelabend gehört, gibt uns Anleitung, was Gottes Wille ist. Der Punkt ist eben der. Gottes Wille für dein Leben ist nicht in Paragraphen festgehalten. Und wenn du dann in Frutigen wohnst, an dieser Straße, und der dein Nachbar ist, dann sollst du das tun und sollst du das nicht tun. Wie würde unser Leben aussehen? So eng. Gott will gerade nicht uns einengen. Er will, dass wir verantwortlich handeln. Handeln entsprechend seinem Wesen. Er öffnet uns den Raum dazu. Darum spricht die Bibel sehr viel von Freiheit. Und meint damit nicht, dass wir machen, was wir wollen, sondern wir sind frei, das so umzusetzen, wie es dem Wesen Gottes entspricht. Und glauben wir, da müssen wir viel nachdenken. Schon nur, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe, ist eine wunderbare Berufung, so frei zu sein. Aber ist definitiv anspruchsvoller, als 10 oder 20 Gebote auswendig zu lernen. Glücklich der Mensch, der voller Freude den Willen des Herrn tut und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Ich habe gesagt, wir brauchen ein Gegengewicht. Die vielen Botschaften, die das Ich in mir anregen, brauchen ein Gegengewicht. Und die Umsetzung ist in der Theorie sehr einfach. Schlicht und einfach mehr Zeit. Mehr Zeit, um über das Gesetz Gottes nachzudenken, mit Gott zu reden, mit ihm unterwegs zu sein, zu fragen, was heißt das jetzt in meiner Situation, an meinem Platz, mit meinen Herausforderungen, was heißt das? Hast du das Anliegen, dass die freudige Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, die Gott in dein Leben gepflanzt hat, dass die neu gedeihen kann? Dann habe ich einen Vorschlag. Ich bin zurückhaltend mit konkreten Vorschlägen, aber vielleicht jetzt, wo wir auf die Adventszeit zusteuern, wie wäre es, in der Adventszeit jeden zweiten Abend medienfrei. Kein Fernsehen, kein Internet, keine Magazine, keine Romane. Halten wir das überhaupt aus? Weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Aber wir müssen irgendetwas tun, um mehr Zeit zu haben. Gerade in der Weihnachtszeit. Katalog um Katalog um Katalog. Und immer ich. Ich brauche, ich sollte, ich habe nicht. Glücklich der Mensch, der voller Freude den Willen Gottes tut und über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Ich bin sehr froh, dass wir heute das Abendmahl feiern dürfen. Weil das Abendmahl uns ja zuspricht, da ist genug Vergebung. Und vielleicht müssen wir um Vergebung bitten, weil wir merken, diese Bereitschaft, die Gott mir gegeben hat, ich habe sie verkümmern lassen. Mehr als mir bewusst war, habe ich mich mit mir auseinandergesetzt und weniger mit dir. Jesus, vergib mir. Und wenn du das mal nimmst, das Brot, das Jesus am Kreuz gestorben, das sagt das Brot. Der Traubensaft, das Blut ist vergossen, es gibt genug Vergebung. Dann besprich dich mit Jesus und nimm Vergebung an. Das Schöne ist, Jesus reichte seinen Jüngern das Brot. Er reichte ihnen den Becher. Er zeigte ihnen, die Beziehung zu euch ist mir so was von wichtig. Und so möchte ich auch diesen Aspekt heute Morgen hervorheben. Das Abendmahl ist auch ein Mahl der Gemeinschaft mit Jesus. Und wer das Brot nimmt und den Traubensaft trinkt, bringt zum Ausdruck, Jesus, ich will mit dir verbunden sein. Hilf mir, ich brauche Hilfe. Ich brauche neu eine Freude daran, deinen Willen zu tun. Und so gehen wir in diese Zeit. Wir wollen uns als eine Zeit des Gebets gestalten, wo jeder mit Jesus reden und zusammen sein kann und diese Zeichen aufnehmen kann und den Zuspruch erleben darf. Ich möchte beten und dann bitte ich das Team nach vorne, das mir beim Austeilen hilft. Jesus, wir schauen auf diesen Baum und sind so dankbar, dass du eine Vision für unser Leben hast, ein gelingendes Leben. Und ich bin so dankbar, dass du mir zu Hilfe kommst und etwas in mir eingepflanzt hast, diese Bereitschaft, voller Freude, deinen Willen zu tun. Und Jesus, ich bitte dich, für die Zeit, in die wir jetzt hineingehen, dass du diese Bereitschaft neu stärkst. Neu düngst, mit himmlischem Dünger, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, wir wollen Menschen sein, die von sich sagen, volle Freude tue ich den Willen des Herrn und denke nach über dein Gesetz Tag und Nacht. Du hilfst uns, Jesus. Ich danke dir. Amen.